Emil Stojic, Ein Licht in der Sonnenfinsternis, aus dem Kroatischen von Klaus Detlef Olof. Eine völlige Sonnenfinsternis gehört zu den aufregendsten, ja mystischsten Ereignissen meiner Kindheit. Es war Februar 1961, als mein Vater eines Tages mit einer Kerze kleine Glasscherben beruste, die er vom Dorftischler bekommen hatte, und uns erklärte, zu Mittag werde sich die Sonne verfinstern. Und wir könnten durch diese schwarzen Glasstücke alle Sterne sehen, wie mitten in der Nacht. Das wenige astronomische Wissen, das er besaß, wollte uns unser Vater bildhaft vor Augen führen, und so erklärte er uns, die Erde drehe sich um die Sonne wie ein Riesenkreisel, und die Sonne sei ein Stern wie alle anderen auch, nur uns viel näher. Aber das ging in unsere Kinderköpfe nur schwer hinein. Unser Vater glaubte bedingungslos an die Leistungen der Wissenschaft. Und so erzählte er uns, er habe im Radio gehört, die Russen hätten bereits ein Weltraumschiff zum Mond entsandt und würden vielleicht auch bald zur Sonne fahren. Aber Großvater Blasch widersprach ihm kategorisch mit Argumenten vom Typ: Leicht ist es, eines raufzuschicken, wenn Vollmond ist, glaub mir. Aber was tun sie, wenn Neumond ist? Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, liefen auch damals Geschichten vom bevorstehenden Weltuntergang um. Es wurde vom Erscheinen des Teufels in unserem kleinen Ort erzählt, der sich, schwarz wie ein Rabe, am Vorabend den Hirten gezeigt und verkündet habe, er werde die ganze Gegend, die ganze Welt, bis ganz nach Matukito in Brand setzen. Dieser 15. Februar 1961 sollte mir als eine der stärksten Sensationen in Erinnerung bleiben. An diesem Tag brachte meine Tante Iva ein Mädchen aus dem Nachbarort D. ins Haus. Die Kleine hieß Aisha und war in meinem Alter. Eine Freundin meiner Mutter, Zeyna, hatte sie uns für nur einen Tag zum Aufpassen anvertraut, da sie an diesem Tag mit ihrem Mann nach L fahren musste und sie befürchtete, das Kind könne blind werden, wenn es in die Sonne schaut. Der Nachbarort D. war ein kleiner Weiler von kaum 20 Steinhäusern, bewohnt von Muslimen, größtenteils Viehhirten, die nur die Wintermonate über hier lebten, den ganzen Frühling und Sommer hingegen in den Bergregionen von Vosnica, Velež und Preni verbrachten, wo sie ihre Hirtenhütten hatten. Mein Onkel sprach manchmal geringschätzig von ihnen, aber meine Mutter unterbrach ihn jedes Mal entschieden. Das sind bessere Menschen als wir, auch wenn sie nicht das Kreuz schlagen. Ihre Freundin Zeyna kam oft zu uns auf einen Kaffee. Und während des muslimischen Feiertages Bayram brachten uns die Kinder Baklava, getrocknete Feigen und scharfe Bonbons mit Mentholgeschmack, die bei uns Maulbrenner hießen. Aisha war ein Mädchen mit üppigem blonden Haar und blauen Augen. Wie Indigo, sagte meine Mutter. Obwohl sie noch nicht zur Schule ging, konnte sie lesen, worum ich sie sofort beneidete. In unserem Haus benahm sie sich selbstsicher, ohne die geringste Scheu. Gegen Mittag verteilte mein Vater die dunklen Glasscherben an uns und sagte, in 15 Minuten wird sich die Sonne verfinstern. Ihr werdet alle Sterne sehen, aber nur für einen Augenblick. Ihr dürft sie nur durch dieses Glas ansehen, sonst werdet ihr blind. Und wirklich, zu Mittag herrschte auf einmal stockfinstere Nacht. Plötzlich kamen starke Windböen auf, die die Dächer von unseren Häusern hoben. Blitze rissen den Himmel auf und nacheinander zeigten sich alle vier Jahreszeiten. Die dürren Reben begrünten sich im Nu. Im nächsten Augenblick hingen an ihnen bereits schwere, reife Trauben, um gleich darauf in Flammen und Rauch unterzugehen. Am Himmel zeigten sich seltsame Zeichen. Die Sterne stürzten in die bodenlosen Abgründe des Himmels. Aisha und ich sahen durch das verrauchte Glas den Sternen zu, die in Trauben vom Himmel fielen. Das sahen wir in unserer Fantasie. Denn wir hatten der astrologischen Fantasie des vor der Sonne vorbeiziehenden Mondes Elemente aus unseren Kindermärchen beigemischt. Auf der Beerdigung, die von einem Priester und einer verstimmten dörflichen Blechmusik angeführt wurde, fielen mir ein paar völlig unbekannte Gesichter auf. Ich war vom Schmerz gebrochen. Ich konnte einfach nicht begreifen, wie es möglich war, dass sie, die mir das Leben geschenkt hatte, so plötzlich und grausam weggehen konnte. Und so habe ich den Gesichtern der Anwesenden keine Aufmerksamkeit geschenkt. Als die Zeremonie vorbei war, trat ein unbekanntes Mädchen mit himmelblauen Augen und mit zum Knoten gebundenem Haar auf mich zu, presste mir fest die Hand und flüsterte: »Du hast mich vergessen. Ich bin Aisha.« Dann fügte sie hinzu: »Heute hat sich deine Sonne verfinstert.« In meiner Verwirrung konnte ich ihr nichts entgegnen, zumal mich der Ortspfarrer einen Augenblick später um die Bezahlung seiner Dienste ersuchte. Für eine gesungene Messe doppelt, betonte er mit krächzender Stimme. Ich zählte ihm vor den Augen der Trauergäste die Geldscheine ab, wie auf einem Zigeunermarkt. Ich wollte ihn zum Teufel jagen, aber ich hielt mich zurück. Bis ich dieses gotteslästerliche Ritual hinter mich gebracht hatte, war Aisha schon verschwunden, verschluckt von der staubigen Straße. In dieser Nacht konnte ich nicht einschlafen. Ich sah den gestirnten Himmel über mir und suchte an ihm vergeblich nach dem erloschenen Stern meiner Mutter. Am Morgen erkundigte ich mich nach Aisha. Meine Tante Iva, die Hirtin, meinte, Aisha stehe kurz vor der Hochzeit, sie habe einen wunderbaren jungen Mann gefunden. Dann erzählte sie mir, dass sich meine Mutter in ihren letzten Tagen oft mit ihrer Mutter getroffen habe. Und dann sprach sie von so guten und schönen Frauen, wie es Fatima Duranovic, Schefika und Semina Maslescha, Emina und Uma Maksumovic sind. Zum Schluss schenkte mir die gute Tante ein paar Füßlinge, die sie selbst aus roher Wolle gestrickt hatte. »In Sarajevo soll es starke Winter geben. Zieh sie an, damit du dich nicht erkältest«, riet sie mir fürsorglich. Als Kriegsflüchtling, der wie eine kopflose Fliege durch Europa irrt, traf ich im Sommer 1994 im Zug Ljubljana-Wien Marco R., einen ehemaligen Politiker aus meiner Gegend. Er war über unsere Begegnung erfreut, obwohl wir uns nur oberflächlich kannten. Während uns die starke Maschine aus den balkanischen Weiten in das lichtgebadete Österreich zog, wollte er mir aufwarten. Herzegowinisch: »Wir müssen ein Glas trinken, sonst können wir nicht erzählen.« Wir tranken Cognac und zogen die traurige Bilanz des wütenden Krieges. Er erzählte mir, dass ihn sein Schwager, der in der neuen Regierung tätig ist, angerufen und ihm gedroht habe. »Auch euch Kommunisten hat das letzte Stündlein geschlagen. Jetzt kommen unsere 5 Minuten.« Die neuen Machthaber hatten Markus' Familienhaus in Mostar okkupiert und sein Wochenendhaus in Neum konfisziert. »Ich habe ihn nicht«, erzählte er nervös, »nach meinen Häusern gefragt, scheiß drauf, sondern ich habe am Ende unserer Unterhaltung wütend zu ihm gesagt, das ist alles in Ordnung. Aber dass ihr die Muslime vertrieben habt, dafür sollt ihr in der Hölle schmoren.« Ein paar Monate später traf ein Brief meines Vaters bei mir in Wien ein. Mit seinen breiten, schon ein wenig zittrigen Schriftzügen informierte er mich kurz über den Stand der Dinge in der Herzegowina. Er war um mich besorgt und meinte, einige meiner Zeitungsartikel könnte er nicht gutheißen. »Halte dich von der Politik fern, das ist nichts für dich. Die Zeiten sind beschissen.« Er beklagte das Kriegsunglück, um gleich darauf auf das einzugehen, was sein Lebensinteresse ausmacht. »Dieses Jahr trägt der Wein reichlich, die Reben hängen durch bis zur Erde.« Er schrieb auch einige wenige für ihn ungewöhnlich zarte Worte, die meinen Töchtern galten, wie »Wann kommt ihr, meine schönen Kinder? Euer Großvater sehnt sich nach euch.« Nachdem er mit Papa unterschrieben hatte, setzte er als Postskriptum noch hinzu: »In D gibt es keine Muslime mehr.« Ja, in meinem Heimatort sind sie nicht mehr zu hören, die Namen Fatima, Zeina, Schefika, Semina, Uma. Die klingen wie ein Golddukaten Glockenreihen in einer Kristallvase widerhallt. Auch mich gibt es dort nicht mehr, seit langem schon. Die so schrecklicher Verbrechen Verdächtigten haben sich in christliche Wohltäter verwandelt. Einer von ihnen hat unlängst eine Kapelle auf jenem Friedhof errichtet, auf dem auch meine Mutter liegt, und die lokale Kirche feiert ihn bereits als verdienten Mann und Volkshelden. Ich wurde im Sommer 1993 für immer aus der Heimat vertrieben. Zusammen mit den Muslimen, mit jenen schönen Männern und Frauen, mit denen mein Vater und meine Mutter Freundschaft pflegten. Als ich unlängst im Auftrag meiner Redaktion dorthin fuhr, fühlte ich mich ein wenig wie ein Dieb, wie ein Eindringling, den selbst alte Freunde aus der Kindheit mieden. Mit einem Gefühl der Erleichterung verließ ich das Talbecken wieder, das ich noch gestern meine Wallis Aurea genannt hatte, den einzigen Ort auf der Welt, wo, wie Mirko Kovac schreibt, das Laub der Rebe die Frucht des Feigenbaums umhalst. Mein Heimatkonto stand auf 0. Vor ein paar Tagen erfuhr ich, dass 2 herzegowinische Weiblein, meine Tante Iva und ihre Freundin Ruja S., in den Autobus gestiegen waren und sich aufgemacht hatten, ihre Busenfreundinnen Zeina und Fatima aufzusuchen, die heute in einer Flüchtlingsunterkunft bei Hadjidji leben. Da standen nun diese beiden welken Frauen zitternd auf dem Busbahnhof der Großstadt, bis sie endlich von vertrauten Gesichtern entdeckt wurden. Nach so vielen Jahren hatten sie sich wiedergefunden und war die Welt wieder dieselbe geworden, wenigstens für einen Augenblick. Diese beiden guten Frauen konnten nicht begreifen, wie die Welt ohne Erinnerungen existieren kann. Wieder ist die Rede vom Weltuntergang, aber ich kümmere mich nicht groß um diese Geschichten. Das letzte Jahrzehnt hat deutlich gemacht, dass die größte Finsternis gerade aus unseren Gottestempeln kommt. Was mich betrifft, habe ich eine Lehre gezogen. Das Paradies liegt in der menschlichen Seele und die Hölle ist überall um uns. Der jüngste Tag ist nur eine Metapher für einen Prozess. Der Weltuntergang ist so ein anhaltender Prozess. Er lässt sich auch mit zeitlichen und räumlichen Koordinaten definieren. Gestern Narzissmus, heute Nationalismus. Gestern Auschwitz und Jasenovac, heute Omarska und Treteji. Gestern Ruanda, heute Bosnien und Kosovo. Die letzte Sonnenfinsternis im vergangenen Jahrtausend ereilte mich in der Redaktionsstube. Die jüngeren Kollegen traten ans Fenster mit für diese Gelegenheit speziell angefertigten Brillen. Das Fernsehen zeigte die Computeranimation der Verfinsterung eines Ministerns, der unserem Planeten das Leben gibt. Wir sind da, um zu töten. Ich erinnerte mich eines Verses von Unamuno, in dem er das menschliche Antlitz die einzige Sonne nennt, die uns in dieser kosmischen Kälte wärmen kann. Die Gesichter, die meine Jahre beschienen haben, sind größtenteils im Exil oder im Grab. Am Abend nahm ich ein Taxi und fuhr nach Haus. Vom Balkon blickte ich auf die Ruinen Sarajevos hinunter. In diesem Haufen Steine erahnte ich auch meine von Ekrasit zersprengten Jahre und Jahrzehnte. Das ist nicht mehr meine Stadt, dachte ich. Ich gehöre nicht mehr zu ihr. Und zugleich bin ich wie sie. Ich sah keinen einzigen Stern mehr über dem Stern. Ich horchte lange hinaus in die Nacht, ob ich wohl jemanden eines Heftalinka singen, ob ich die verhaltene Klage des Sass höre.